Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem vorletzten Abend der Vortragsreihe »Wie wir uns und die Welt erzählen«. Wir haben uns in dem Semester beschäftigt mit Mythen und Geschichten und tun das heute und nächste Woche noch einmal. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin an dieser Hochschule Konstanz Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind mittlerweile in der 24. Folge, woraus Sie messerscharf hochrechnen können, sollte es im nächsten Semester eine Vortragsreihe geben, dass wir dann zusammen Silberhochzeit feiern können. Das ist doch was. Mal gucken, was uns da einfallen wird. Das heißt drum, sollte es Sie interessieren, was bisher so geschah. Von den 24 Vortragsreihen haben wir gut 200 Vorträge in Ton dokumentiert. Die finden Sie im Internet, wenn Sie sie finden. Wir haben hier schöne Faltblätter, die Sie gerne auch mitnehmen dürfen natürlich. Da steht eine Internetadresse, auf der sind diese über 200 Tonaufnahmen und zum Teil auch Präsentationsdateien der Vorträge dokumentiert. Unsere Hochschule hat sich entschieden, einen neuen Internetauftritt zu installieren vor ein, zwei Monaten. Das ist sportlich. Sie sind ein bisschen herausgefordert. Wir haben gebeten, dass, also diese Adresse gibt es nicht mehr, aber wir haben gebeten, dass eine Umleitung eingerichtet wird und ich hoffe, sie funktioniert. Wenn nicht, es gibt diese Vorträge und Aufnahmen und Sie können sie auch theoretisch finden. Sie müssen vielleicht ein klein bisschen Ehrgeiz entwickeln, dann klappt das. Der Geheimtipp ist, glaube ich, gehen Sie auf die Seiten der Studiengänge Kommunikationsdesign, an denen ich lehre, und dort finden Sie dann unter Studium Generale und Vortragsreihe diese ganzen Tondokumente. Unter diesen Tondokumenten werden Sie auch, ich glaube, zwei, drei auf alle Fälle von unserem heutigen Referenten finden können. Wir haben zu Gast Professor Dr. Gerd Uding von der Universität Tübingen. Wenn ich jetzt die Meriten von Herrn Uding aufzählen wollte, käme er nicht mehr zum Reden. Deswegen versuche ich es kurz zu machen. Herr Uding hat an der Universität Tübingen Rhetorik gelehrt. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, er ist der renommierteste Rhetorikwissenschaftler, der auf diesem Globus derzeit frei rumläuft. Also viele finden Sie in Deutschland davon nicht, aber im Ausland schon ein paar mehr. Wie auch immer, ich glaube, das Urteil gilt über die Grenzen unseres Landes hinaus. Warum kann man das so nonchalant sagen? Neben den vielen eigenen Werken, die er geschrieben hat und vielen Büchern, die er herausgegeben hat, steht sicherlich als eine Großtat des wissenschaftlichen Wirkens im Raum die Herausgabe des sogenannten historischen Wörterbuchs der Rhetorik. Das sind 12 Folianten, die wirklich das komplette Wissen, das zumindest in dieser Zeit des Entstehens zusammenzutragen war, auch wirklich zusammentragen oder annähernd zusammentragen. Lückenlos ist natürlich nie ein Werk, aber ich glaube, diese Großtat wird nicht mehr getoppt werden. Das liegt gar nicht mal so sehr daran, dass die Nachfolger von Herrn Uding so wenig Tatendrang entwickeln. Nein, sollte mal jemand kommen, wird er das Glück nicht mehr haben, das zu der Zeit, als Sie es gestartet haben, noch Geisteswissenschaftlern beschieden war. Sie haben nämlich einen Antrag stellen können und das Projekt finanziert bekommen. Das ist vorbei. Insofern wird Ihr Werk in einsamer Größe über lange Zeit leuchten können, schlichtweg, weil überhaupt niemand dem auch nur ja, finanziell gewachsen wäre, das zu leisten, was aber Ihre Tat natürlich nicht schmälert. Also, jetzt haben Sie ein klein bisschen Eindruck bekommen von Gerd Uding, vielleicht noch als Lektüre-Tipp, ich glaube, eine der letzten Monographien, die von Ihnen veröffentlicht wurden, waren Ihre persönlichen Erinnerungen an Ernst Bloch. Ja. Wenn wir uns heute Abend mit Walter Benjamin beschäftigen, dann lohnt sich natürlich parallel dazu auch mal vielleicht den einen oder anderen Blick auf Ernst Bloch zu werfen. Und dieses Buch ist sehr empfehlenswert und lesenswert. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr erschienen, vorletztes Jahr bei Klöpfer und Meyer in Tübingen. Also, wenn Sie heute Abend darauf Lust gewinnen, dann ist der Abend ja auch schon wieder ein guter geworden. Ich bin mir aber sicher, dass er auch sowieso ein guter Abend wird. Jetzt hören wir Gerd Uedingen, danach haben Sie Gelegenheit, wieder ins Gespräch zu kommen mit uns hier vorne. Aber erstmal wünsche ich Ihnen einen anregenden Vortrag von Gerd Uedingen.
Ja. Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Aber ich muss gleich mit einer, wie soll ich sagen, Warnung beginnen, denn ich laboriere noch so an den Spätfolgen einer Erkältung herum. Und sowas hat ja, wie Sie wissen, Folgen für die Stimme. Und ich werde häufiger vielleicht zu diesem Gefäß da greifen müssen. Und obwohl ich eigentlich Vorträge furchtbar finde, die manchmal zu verwechseln sind mit einer Kur, einer Getränkekur oder so etwas. Und es gibt Redner, die nach jedem zweiten Satz nach dem Becher greifen. Ich hoffe, dass ich das heute nicht brauche, aber es könnte häufiger werden, als ich das sonst brauche. Also ich bitte da, falls es notwendig ist, um Entschuldigung. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuallererst vielleicht die Frage, wer war eigentlich dieser Walter Benjamin, von dem heute nicht nur die Rede sein soll, sondern den ich auch selber recht ausführlich zu Worte kommen lassen möchte? In den 20er, 30er Jahren des ja gar nicht so lange vergangenen vorigen 20. Jahrhunderts war er im geistigen Leben Deutschlands durchaus kein Unbekannter. So unterschiedliche Kollegen wie Hugo von Hofmannsthal und Bert Brecht schätzten ihn hoch, Adorno und Ernst Bloch, Siegfried Krakauer und Gershom Scholem waren seine Freunde, und in den angesehensten Publikationsorganen der Weimarer Republik konnte man regelmäßig seinen Namen lesen. In der Frankfurter Zeitung natürlich, in der literarischen Welt von Willi Haas oder in der Schweizer Rundschau. Nach 1945 freilich war er so gut wie verschollen, und erst ab Ende der 60er Jahre hat er so etwas wie eine Renaissance erlebt. Seine Werke begannen wieder zu erscheinen, der verlorene Nachlass wurde zum größten Teil tatsächlich wiedergefunden. Alle hatten ihn eigentlich schon aufgegeben, und in der philosophischen und literarischen Diskussion spielten seine Gedanken plötzlich wieder auch an den Universitäten, in den Philosophieseminaren eine große Rolle. Heute gibt es eine Gesamtausgabe in 6 Bänden, eine kritische Ausgabe und eine Fülle von Einzelausgaben seiner Werke. Ein moderner Klassiker, so können wir sagen, der aber wie Klassiker so oft in Gefahr steht, zu einem musealen Dasein verdammt zu werden und abermals in Vergessenheit zu geraten. Und gegen diesen Strom möchte ich heute Abend auch schwimmen, möchte neben seinem Werk auch seine Person wieder ins Rampenlicht rücken. Aber gerade das ist gar nicht so einfach. Er hatte es nämlich nicht leicht mit sich selber, und er machte es auch anderen nicht leicht, ob im persönlichen oder im literarischen Umgang. Die Freunde haben ihn als einen verschlossenen Mann geschildert, der scheu war, fast abwehrend, seine Augen hinter der Brille fast verbarg, jedenfalls mehr verbarg als sehen ließ, dann aber wieder einen scharfen Blick verriet, wenn es um Fragen ging, die ihn wirklich interessierten. Korpulent, ein wenig schwerfällig, zeigte er sich im Gespräch immer höchst präsent und aufmerksam. Er sprach langsam, ernst. Man merkte, dass die Sprache ihm viel bedeutete und ihm nichts verwerflicher erschien, als unkontrolliert und ohne Achtung vor dem Wort einfach so dahin zu reden. Dabei hatte er einen merkwürdigen Sinn für Skurrilitäten. Ernst Bloch, mit dem ihn zu Zeiten, ich sagte es ja schon, eine freundschaftliche Nähe verband, berichtet, wie Benjamin, als Bloch ihm seine Frau Carola vorstellte, er auf Carolas Frage, worüber er denn nun gerade nachdenke, antwortete: Gnädige, ist Ihnen schon einmal das kränkliche Aussehen der Marzipanfiguren aufgefallen? Bloch, der nicht nur einen Sinn für dergleichen Seltsamkeiten hatte, sondern auch den Hintersinn, also die neben dem Scherzhaften auch durchaus oft tiefere Bedeutung zu schätzen wusste, hat später noch einige weitere Bemerkungen dieser Art notiert. Weichen Sie einem Wagen lieber aus, wenn er leer oder wenn er besetzt ist? lautet ein weiteres. Oder jetzt schon etwas gewichtiger, auf Reisen fällt einem eine alte Liebe am meisten ein. Oder noch ein Beispiel, im Gähnen tut sich der Mensch als Abgrund auf. Er macht sich der Langeweile ähnlich, die ihn umgibt. Adorno, der spätere Frankfurter Philosoph, der ihn höchst schätzte und von der Aura des Außerordentlichen sprach, die ihn umgab, notierte aber, dass es so etwas wie menschliche Unmittelbarkeit und Wärme im üblichen Sinne bei ihm nicht gab. Vielleicht eine Folge der melancholischen Grundstimmung, die ihn selten einmal verließ und die sogar lebensbedrohlich werden konnte. So hatte der 40-Jährige ganz ernstlich vor, aus dem Leben zu gehen, machte sein Testament und schickte es dem Freunde Scholem nach Jerusalem. Es kam dann wegen anderer äußerer Umstände noch nicht dazu. Doch welche Gründe auch immer vorherrschen mochten, sein Verhältnis zu Freunden und zu Geliebten verlief meist nach demselben Muster. Tiefe, auch geistige Nähe, die oft viele Jahre anhalten konnte, aber immer von ambivalenten Gefühlen bedroht war, denen er in Briefen an Dritte dann Luft machte, bis es schließlich zum für die Betroffenen sehr häufig rätselhaften Bruch kam. Und er war schroff und ganz kompromisslos. Ja, er war ein merkwürdiger Mensch, verschlossen und geheimnisvoll, mit sich selbst in ständigem Kampfe, sehnsüchtig nach Nähe und Bindung, aber unfähig, sie zu leben oder aufrecht zu erhalten. Das betrifft auch sein Verhältnis zu den Frauen. Er war ein Homme à femme und konnte doch nicht glücklich sein. Am 6. Mai 1931 notierte er rückblickend auf seine großen Liebeserlebnisse: Ich habe 3 verschiedene Frauen im Leben kennengelernt und 3 verschiedene Männer in mir. Meine Lebensgeschichte schreiben hieße, Aufbau und Verfall dieser 3 Männer darzustellen. Alle 3 waren es schöne, umworbene Frauen, ihm auch intellektuell durchaus gewachsen. Dora Pollack, was war die erste? Die Übersetzerin Dora Pollack, eine geborene Keller, sie stammte aus einem Professorenhaus. Julia Kohn, die nächste, war Bildhauerin. Und Asja Lazis aus Riga war Schriftstellerin, Regisseurin, zudem überzeugte Marxistin, die in Benjamins Denken den Zug verstärkte, den der Freund Bert Brecht schon etwas auf die Fahrt gebracht hatte. Schon in diesen, ja nur rein skizzenhaften Umrissen seines Porträts sehen wir den dunklen Grund durch, auf den er aufgetragen. Und man ist versucht zu sagen, dass er zum Stamme jener großen Unglücklichen unserer Geschichte gehörte, denen auf Erden nicht zu helfen war. Dabei schien alles unter einem glücklichen Stern zu beginnen. Da will ich mir die zurückrufen, die mich in die Stadt eingeführt haben. Denn gerade das Kind, dem seine einsamen Spiele die nächste Nähe zur Stadt wachsen lassen, braucht und sucht sich Führer in deren weiteren Umkreis. Und die ersten sind wohl, für ein wohlgeborenes Bürgerkind wie ich eines war, die Kinderfräuleins gewesen. Mit denen ging es in den Zoo, der mir aber erst sehr viel später unter den lärmenden Militärkapellen mit der Lästerallee, so nannte der Jugendstil den Korso, auftaucht. Und wenn nicht den Zoo, dann in den Tiergarten. Ich glaube, die erste Straße, die ich so entdeckte, die mir nichts Wohnliches mehr, keinerlei Heimat war und zwischen Läden preisgegeben sein und an den Übergängen auch Gefahren spüren ließ, war die Schillstraße, von der ich mir gerne einbilde, dass sie sich weniger als andere im Westen verändert hat. Die ökonomische Basis, auf der die Wirtschaft meiner Eltern beruhte, war lange über meine Kindheit und Jugend hinaus von tiefem Geheimnis umgeben. Wahrscheinlich nicht für mich, den Ältesten allein, sondern fast genauso für meine Mutter. Und sicher war, dass es sich so verhielt in einer jüdischen Familie die Regel und in sehr vielen christlichen wohl auch. Seltsamer ist es eigentlich, dass auch der Konsum in etwas von dem Geheimnis umwoben war, das Einkommen und Vermögen dicht umhüllte. Ich erinnere mich jedenfalls, dass die Erwähnung gewisser Lieferantenquellen, wie sie genannt wurden, immer mit der Feierlichkeit geschah, die einer Einweihung ansteht. Allerdings, man muss unterscheiden. Die Lieferanten, die den täglichen Wirtschaftsbedarf bestritten, gehörten ebenso wenig zu jenem geheimen Zirkel wie die altangesessenen Berliner Firmen, bei denen meine Mutter die Runde machte und die sie mir und den Geschwistern, wenn sie mit mir und den Geschwistern in die Stadt ging. Es stand ebenso fest, dass bei solchen Gelegenheiten unsere Kinderanzüge bei Arnold Müller, die Schuhe bei Stiller und der Koffer bei Mädler gekauft wurden, wie das am Ende aller dieser Veranstaltungen die Schokolade mit Schlagsahne bei Hilbrich bestellt wurde. Das waren alles erstklassige Adressen, von denen die Mädler-Adresse auch heute noch eine geblieben ist. Nun, das sind Erinnerungen Walter Benjamins aus seiner Berliner Chronik. Machen wir uns klar, was sie uns mitteilen. Es war eine gutbürgerliche, wohlhabende jüdische Familie, in die Walter Benjamin am 15. Juli 1892 geboren wurde. Er war der älteste Sohn. Der Bruder Georg kam 3 Jahre später, die Schwester Dora erst 1901. In Berlin hat er bis zu seiner Auswanderung im Jahre 1933 gewohnt, wenn auch durch mitunter sehr lange Reisen nach Paris, nach Capri, nach Ibiza unterbrochen. In dieser Stadt Berlin war er zu Hause. Er kannte sie in- und auswendig. Und wenn er hier auch Niederlagen erlitt und Entbehrungen, die ihm nicht an der Wiege gesungen waren, dann noch hinzukamen, der Glanz einer glücklichen und lebensvollen Kindheit haben diese späteren Verdunklungen nicht wirklich etwas anhaben können. Eines seiner schönsten Bücher ist von dieser Stadtheimat inspiriert. Sein Titel: Berliner Kindheit um 1900. Es ist zu Beginn der 30er Jahre entstanden, da war Benjamin schon 40 Jahre alt und befand sich mitten in einer Lebenskrise, von der ich schon sprach. Da entstand hier das erste Testament, was er geschrieben hat. Und auf diese Lebenskrise komme ich dann auch noch einmal zurück. Sie bildet gewissermaßen den Trauerrand um diese so hell erscheinenden Erinnerungen, die eigentlich Rettungsversuche waren. Das Buch besteht aus kurzen, nur wenige Seiten umfassenden Texten, die wie Momentaufnahmen in einem Fotoalbum wirken. Sie gleichen dem Netz, das man auswirft, um darin eine Fülle von Erlebnissen, von Begegnungen und Szenen aus dem Gedächtnis gewissermaßen herauszuziehen, die damit einstmals verbunden waren. Es ist das Verfahren Marcel Prousts, den Benjamin übrigens übersetzt hat, der durch den Geschmack einer in Lindenblütentee gebrauchten Madeleine sich in eine verlorene Zeit versetzt findet. Ein schönes Beispiel hat Benjamin mit Wintermorgen überschrieben. Wintermorgen. Die Fee, der begegnen wir noch in mancherlei Gestalt heute Abend. Die Fee, bei der er einen Wunsch frei hat, gibt es für jeden. Allein nur wenige wissen sich des Wunsches zu entsinnen, den sie taten. Nur wenige erkennen darum später im eigenen Leben die Erfüllung dieses Wunsches wieder. Ich weiß den, der mir in Erfüllung ging, und will nicht sagen, dass er klüger gewesen ist als die der Märchenkinder. Er bildete sich in mir mit der Lampe, wenn sie am frühen Wintermorgen um 6:30 sich meinem Bette näherte und den Schatten des Kindermädchens an die Decke warf. Und doch war es etwas Gewaltiges, das dort in nächster Nähe, kleiner als ich selbst, sich einzurichten anfing und zu dem die Magd sich tiefer bücken musste als zu mir. Wenn es versorgt war, tat sie einen Apfel zum Braten in die Ofenröhre. Bald zeichnete sich das Gatter der Kamintür im roten Flackern auf der Diele ab. Und meiner Müdigkeit kam vor, sie habe an diesem Bilde für den Tag genug. So war es um diese Stunde immer. Nur die Stimme des Kindermädchens störte den Vollzug, mit dem der Wintermorgen mich den Dingen in meinem Zimmer anzuvertrauen pflegte. Noch war die Jalousie nicht hochgezogen, da schob ich zum ersten Mal den Riegel der Ofentür beiseite, um dem Apfel in seiner Röhre nachzuspüren. Manchmal hatte er sein Aroma noch kaum verändert, und dann geduldete ich mich, bis ich den schaumigen Duft zu wittern glaubte, der aus einer tieferen, verschwiegeneren Zelle des Wintertages kam, als selbst der Duft des Baums am Weihnachtsabend. Da lag die dunkle, warme Frucht, der Apfel, der sich vertraut und doch verändert wie ein guter Bekannter, der verreist war, bei mir einfand. Es war die Reise durch das dunkle Land der Ofenhitze, der er die Aromen von allen Dingen abgewonnen hatte, welche der Tag mir in Bereitschaft hielt. Und darum war es auch nicht sonderbar, dass immer, wenn ich an seinen blanken Wangen meine Hände wärmte, ein Zögern mich beschlich, ihn anzubeißen. Ich spürte, dass die flüchtige Kunde, die er in seinem Dufte brachte, allzu leicht auf dem Wege über meine Zunge entkommen konnte. Jener Kunde, die mich manchmal so beherzte, dass sie mich noch auf dem Marsch zur Schule tröstete. Dort angelangt kam freilich bei Berührung mit meiner Bank die ganze Müdigkeit, die erst verflogen schien, verzehnfacht wieder. Erinnern wir uns alle dran, nicht wahr? Und mit ihr jener Wunsch, ausschlafen zu können. Ich habe ihn wohl 1000 Mal getan und später ging er wirklich in Erfüllung. Doch lange dauerte es, bis ich sie darin erkannte, dass noch jedes Mal die Hoffnung, die ich auf Stellung und ein sicheres Brot gehegt hatte, umsonst gewesen war. Ja, hier haben Sie ein schönes Beispiel dafür, für diese Proustsche, ja, wie soll man sagen, Methode. Diese Erinnerung wird durch einen Duft, durch einen Geschmack oder was auch nicht, kommt wieder in die Gegenwart, wird herausgezogen aus der Vergangenheit. Es mag auf den ersten Blick für uns nicht so erkenntlich sein, aber in dieser Aufmerksamkeit für die kleinen und manchmal beiläufigen und niederen Gegebenheiten des Lebens meldet sich jüdisches Erbe. Benjamin war kein gläubiger Jude, wie der Freund Gershom Scholem in Jerusalem. Er hat sich selber als Kulturzionisten bezeichnet, der die jüdischen Werte aller Orte sieht und für sie arbeitet. Und was heißt das nun hier im Kontext der Erinnerungen an die Berliner Kindheit? Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel zum Besten. Die Mummerelen. In einem alten Kinderverse kommt die Mummerelen vor. Mumme ist ein alter Ausdruck für Tante. Kommt die Mummerelen vor. Weil mir nun Muhme aber gar nichts sagte, wurde dieses Geschöpf für mich zu einem Geist, der Mummerelen. Bei Zeiten lernte ich es, in die Worte, die eigentlich Wolken waren, mich zu mummen. Die Gabe, Ähnlichkeiten zu erkennen, ist ja nichts als ein schwaches Überbleibsel des alten Zwanges, ähnlich zu werden und sich so zu verhalten. Den übten Worte auf mich aus. Nicht solche, die mich musterhaften Kindern, sondern Wohnungen, Möbeln, Kleidern ähnlich machten. Ich war entstellt von Ähnlichkeit. Ich war entstellt von Ähnlichkeit mit allem, was um mich war. Ich hauste wie ein Weichtier in der Muschel im 19. Jahrhundert, das nun hohl wie eine leere Muschel vor mir liegt. Ich halte sie ans Ohr. Was höre ich? Ich höre nicht den Lärm von Feldgeschützen oder von Offenbachscher Ballmusik, nicht einmal Pferdetrappeln auf dem Pflaster oder die Fanfaren der Wachtparade. Nein, was ich höre, ist das kurze Rasseln des Anthrazits, das aus dem Blechbehälter in einen Eisenofen fällt. Es ist der dumpfe Knall, mit dem die Flamme des Gasstrumpfs sich entzündet und das Klirren der Lampenglocke auf den Messingreifen, wenn auf der Straße ein Gefährt vorbeikommt. Noch andere Geräusche wie das Scheppern des Schlüsselkorbs, die beiden Klingeln an der Vorder- und Hintertreppe, endlich auch ein kleiner Kindervers dabei. Ich will dir was erzählen von der Mummerelen. Das Verschen ist entstellt, doch hat die ganze entstellte Welt der Kindheit darin Platz. Die Mummerelen, die einst in ihm saß, war schon verschollen, als ich es zuerst gesagt bekam. Die Mummerelen war noch schwerer aufzutreiben. Lange stand mir das Rautenmuster für sie ein, das auf dem Teller in einem Dunst von Graupen oder von Sago schwamm. Ich löffelte mich langsam darauf zu. Was man von ihr erzählt hat und mir wohl erzählen wollte, weiß ich nicht. Sie selber vertraute mir nichts an. Sie hatte vielleicht fast keine Stimme. Ihr Blick fiel aus dem unentschlossenen Flocken des ersten Schnees. Hätte er mich ein einziges Mal getroffen, so wäre ich mein Lebtag getrost geblieben. Die erzählerische Methode ist in den beiden Exemplen, die ich Ihnen jetzt gegeben habe, dieselbe. Menschliche Vorkommnisse, Zwischen- oder Glücksfälle erscheinen als Symbole für tiefere Bedeutung, machen die Geschichten transparent für wirkende Kräfte, die aber gar nicht von dieser Welt sind. Erlösungssehnsucht spielt ebenso hinein wie die Intensität des Messianischen und die Erwartung des Wunders, die tägliche Erwartung des täglich möglichen Wunders. Benjamin hat die Kindheit als ein besonders ausgezeichnetes Stadium für das symbolische Erleben der Welt angesehen. Dem Kind wird ja alles, was ihm begegnet, zum Träger einer anderen, einer tieferen Bedeutung, zu Geheimnis und Abenteuer, und jedes Erlebnis ist ihm mit Zukunft aufgeladen. Gewiss, die jüdische Mystik, die Lehre vom Mikrokosmos, in dem sich der große Makrokosmos widerspiegelt, von der messianischen Hoffnung in menschlicher, hinfälliger Gestalt, ist nicht die einzige Quelle eines solchen Kinderbildes. Dass man werden kann wie die Kinder, dass noch einmal die goldene Zeit der Unschuld wiederkehrt, die Zeit des Friedens und der Freiheit, das ist Hölderlin, der Dichter, dem der junge Benjamin seinen ersten Essay widmete. Die Dichtung des 19. Jahrhunderts, oftmals auf Rousseaus Spuren, hat das Motiv ja wieder und wieder variiert. Es verbindet sich zwanglos mit der Figur des Erlöser-Messias in kindlicher Gestalt, das die jüdisch-christlich geprägte Kultur beherrscht. Denken Sie an den kleinen Moses im Weidenkorb, an den kindlichen David, der Goliath erschlägt, oder eben an das Kind im ärmlichen Viehstall, dem die weltlichen Könige, die Weisen oder Magier huldigen. Vor dieser ganz hoch heraufglänzenden Folie erkennen wir die wahre Bedeutung für diesen merkwürdigen Zauberbann, den die Kindheit zeitlebens auf Benjamin ausübte und warum er die eigene Kindheit zum Thema seines schönsten Buches machte und weshalb er ein kleines Vermögen in seine Sammlung an Kinderbüchern und Kinderspielen steckte, ja, und sich sogar in mehr als 2 Dutzend Rundfunksendungen, nämlich in der Berliner Jugendstunde oder in der Stunde der Jugend des Südwestdeutschen Rundfunks, zu Kindern sprach. Über Kaspar Hauser, über Dr. Faust, über den Untergang von Pompeji oder das Erdbeben von Lissabon. Walter Benjamin hat sein Erwachsenwerden, ja, er hat es als Entfremdung erlebt. Er fühlte sich verstoßen in ein fremdes Land und hat das Heimweh danach niemals überwinden können. Aber das ist nicht alles. Kindliche Weltaneignung ist ihm schließlich auch noch das Modell für sein philosophisches Denken geworden. Unordentliches Kind. Jeder Stein, den es findet, jede gepflückte Blume und jeder gefangene Schmetterling ist ihm schon Anfang einer Sammlung. Und alles, was es überhaupt besitzt, macht ihm eine einzige Sammlung aus. An ihm zeigt diese Leidenschaft ihr wahres Gesicht, den strengen indianischen Blick, der in den Antiquaren, den Forschern, den Büchernarren nur noch getrübt und manisch weiter brennt. Kaum tritt es, das Kind, ins Leben, so ist es Jäger. Es jagt die Geister, deren Spur es in den Dingen wittert. Zwischen Geistern und Dingen verstreichen ihm die Jahre, in denen sein Gesichtsfeld frei von Menschen bleibt. Es geht ihm wie in Träumen, er kennt nichts Bleibendes. Alles geschieht ihm, so meint das Kind, begegnet ihm, stößt ihm zu. Seine Nomadenjahre sind Stunden im Traumwald. Dorther schleppt es die Beute heim, um sie zu reinigen, zu festigen, auch zu entzaubern. Seine Schubladen müssen Zeughaus und Zoo, Kriminalmuseum und Krypta werden. Aufräumen hieße, einen Bau vernichten, voll stachliger Kastanien, die Morgensterne, Staniolpapiere, die ein Silberhort, Bauklötze, die Särge, Kakteen, die Totembäume und Kupferpfennige, die Schilde sind. Am Wäscheschrank der Mutter, an der Bücherei des Vaters, da hilft das Kind schon längst, wenn es im eigenen Revier noch immer der unstete, streitbare Gast ist. Nun, dieses Prosastück stammt aus einem anderen Buch Benjamins mit dem Titel Einbahnstraße. Ein Buch, das zwischen Erzählung und philosophischer Reflexion ja so hin und her pendelt, changiert besser gesagt. Es zeigt, wie die Berliner Kindheit, dass sich Walter Benjamins Denken am scheinbar unwichtigen Detail, dem sinnlich Dinghaften und gedanklich Abseitigen entzündete. All das wurde ihm zum Wegweiser auf das Wichtige, auf die großen Lebensentscheidungen, auf die Offenbarung verborgener Wahrheit, ja sogar göttlicher Bewegungen. Und wie das Kind, von dem er hier berichtet, oder besser, an das er sich erinnert und das ja alles gebrauchen kann, alles mit nach Hause schleppt, so streift auch der Schriftsteller und Philosoph Benjamin durch die Welt. Sie wird ihm zu einem Kramladen des Glücks, in dem er die Beute zwar nicht chaotisch mehr aufhäuft, aber auch nicht etwa systematisch in einen Zusammenhang fügt, sondern nach Ähnlichkeit gereiht präsentiert, sodass Handschuhe neben China-Waren, das Heidelberger Schloss neben der Marseille-Kathedrale und ein Stereoskop neben banalem Bürobedarf zu liegen kommt. Nein, ein systematischer Denker, das war Benjamin nun wirklich nicht. Und selbst seine monographisch angelegten Werke, wie seine Untersuchungen über die romantische Literaturkritik oder das Buch, ein berühmt gewordenes Buch, über den Ursprung des deutschen Trauerspiels oder die großen Essays über Goethes Wahlverwandtschaften oder über Bert Brecht, entfalten diesen ihren Stoff, ihr Thema, kaleidoskopisch geradezu. Sie spellen ihn auf in eine Fülle von Perspektiven. Selbst in diesen Büchern, diesen monographisch scheinbar geschlossenen Büchern, war Benjamin eigentlich ein Fragmentarist, der die Beute seiner Sammlungen in der Vitrine seiner Bücher zusammenstellte. Diese Fragmente, die sich manchmal zur Erzählung oder zum Essay en Miniature auswuchsen oder zum geschliffenen Aphorismus zusammenschlossen, machen den Hauptteil seines Werkes aus. Und am Schluss steht dann das große, zweibändige Fragmentwerk über Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und ihre Passagen. Und gerade diese kleinen Schriften, denn auch dieses monumentale zweibändige Werk besteht aus lauter kleinen Fragmenten, die Lesefunde waren selten mal verbunden mit eigenen Reflexionen. Das Zitat selber soll für sich sprechen. Also gerade diese kleinen Schriften sind es auch, die uns, unseren Blick auf die Welt verändern können. Und damit meine ich zuallererst auf unsere Alltagswelt, auf diese so vielfältig verleumdete, von uns missachtete, graue und oft schrecklich langweilige, eintönige Alltäglichkeit. Im 18. Jahrhundert kursierte eine Anekdote, die das Leiden an der täglichen Monotonie trefflich illustrierte. Ein englischer Lord war der morgendlichen Prozedur des Rasierens derart überdrüssig geworden, dass er sich eine Kugel in den Kopf schoss. Aber muss man natürlich fragen, sind es wirklich die Dinge, die Verrichtungen und unser Verhalten im Alltag, die uns so gewöhnlich und nichtssagend begegnen, dass uns Ekel anwandeln kann, wenn wir an sie denken oder wir vielleicht sogar die Pistole zücken? Oder ist es nicht vielmehr etwas ganz anderes, nämlich die dürftige und mangelhafte Wahrnehmung dieser Alltäglichkeit, die auf unser Konto geht. Der Wiedergewinn des erlösenden Weltbezuges, davon war Benjamin überzeugt, muss in der nächsten Nähe beginnen oder er wird scheitern. Deshalb flanierte er ausdauernd, tagelang, wochenlang, monatelang durch Berlins Straßen oder später durch die Pariser Passagen. Deshalb schrieb er seine Träume auf, experimentierte wie die Surrealisten zur selben Zeit mit Haschisch und zeichnete unentwegt in seiner kleinfüßigen, ganz schwer entzifferbaren Handschrift eine Plage für die späteren Herausgeber, also die er auf unzähligen Zetteln und Notizbüchern aufschrieb und alles, was ihm bedeutend schien, darin dann unterbrachte. Zum Beispiel in der Einbahnstraße, jener Sammlung von Miniaturen, von Beobachtungen und Aphorismen, die er mit einer der schönsten Widmungen versah, meine ich jedenfalls, die Geliebte eines Schriftstellers wohl je erhalten hat. Diese Straße heißt Asia Lazis Straße, nach der, die sie als Ingenieur im Autor durchgebrochen hat. Nun also ein Denkbild, das Benjamin auf dieser Straße gefunden hat. Aus den Dingen schwindet die Wärme. Die Gegenstände des täglichen Gebrauchs stoßen den Menschen sacht, aber beharrlich von sich ab. In Summe hat er tagtäglich mit der Überwindung der geheimen Widerstände und nicht etwa nur der offenen, die sie ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre Kälte muss er mit der eigenen Wärme ausgleichen, um nicht an ihnen zu erstarren und ihre Stacheln mit unendlicher Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen zu verbluten. Von seinen Nebenmenschen erwartet er keine Hilfe. Schaffner, Beamte, Handwerker und Verkäufer, sie alle fühlen sich als Vertreter einer aufsässigen Materie, deren Gefährlichkeit sie durch die Rohheit ins Licht zu setzen bestrebt sind. Und der Entartung der Dinge, mit welcher sie, dem menschlichen Verfalle folgend, ihn züchtigen, ist selbst das Land verschworen. Es zehrt am Menschen wie die Dinge. Und der ewig ausbleibende deutsche Frühling ist nur eine unter zahllosen verwandten Erscheinungen der sich zersetzenden deutschen Natur. In ihr lebt man, als sei der Druck der Luftsäule, dessen Gewicht jeder von uns trägt, gegen alles Gesetz in diesen Landstrichen plötzlich fühlbar geworden. Ja, diesen Gedanken müssen wir uns in seiner ganzen, fast paradoxen Schärfe deutlich machen. Gerade weil wir den Alltag jeden Sinnes, jeder über sich hinausweisenden Bedeutung entleert haben, lastet er mit enormem Gewicht auf uns und auf allem, was wir tun. Jeder hat es doch schon erlebt. Manche erleben es täglich, zum Beispiel im Morgengrauen, wenn es sich wie schwerer Nebel über den Tag legt, oder wir plötzlich in einem Moment am Schreibtisch, in unserem Beruf, zu Hause, einen Moment der Sinnlosigkeit mitten in diesen automatischen Abläufen erfahren. Freilich kann auch das Gegenteil geschehen, sodass wir plötzlich ein ganz neues Verhältnis zu den Dingen entdecken. Der Philosoph Ernst Mach, der einer Generation vor Benjamin angehörte und als Positivist in der, nicht ganz zu Recht, als Positivist in der Philosophiegeschichte verzeichnet ist, berichtet von einem ihn völlig umstürzenden Vorfall. An einem heiteren Sommertag im Freien habe ihn ein Erlebnis überwältigt, das für seine ganze Anschauung bestimmend geworden sei. Mir erschien die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen. Mit einem Male, so heißt das ja, war die Trennung von Subjekt und Objekt, von mir und der Welt, von Mensch und Natur, von Ich und Welt, war aufgehoben in einem Moment. In einem seiner Aphorismen hat Benjamin die Quintessenz dieses Erlebnisses folgendermaßen zusammengefasst. Schließlich kannte er es selber ja sehr gut. Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner selbst inne werden können. Glücklich sein heißt ohne Schrecken seiner selbst inne werden können. Das braucht nicht in der Einsamkeit zu geschehen, wie er an anderer Stelle in der Einbahnstraße bemerkt. Man ist zusammen mit der Frau, die man liebt. Man spricht mit ihr. Dann, Wochen oder Monate später, wenn man von ihr getrennt ist, kommt einem wieder, wovon damals die Rede war. Und nun liegt das Motiv banal, grell, untief da und man erkennt, nur sie, die sich aus Liebe tief darüber neigte, hat es vor uns beschattet und geschützt. Das, wie ein Relief in allen Falten und in allen Winkeln, der Gedanke plötzlich lebte. Sind wir allein wie jetzt, so liegt er, dieser Gedanke, flach, trost, schattenlos im Lichte unserer Erkenntnis. Nun, von Walter Benjamin lernen, meine Damen und Herren, heißt nicht nur, sich seiner Wissensschätze zu bemächtigen, auch wenn wir davon, von seiner enormen Belesenheit, seiner Fülle an Erfahrungen durchaus profitieren können. Nein, von Benjamin lernen heißt zuallererst mit anderen Augen durch die Welt gehen und eine Aufmerksamkeit schulen, die wir alle mal mitbekommen haben, die aber das, was wir so Leben nennen, abgestumpft hat, sodass wir blind und taub geworden sind. Auch deshalb waren für Benjamin die Erfahrungen der Kinder so wichtig. Und deshalb beschäftigte er sich mit ihrem Spiel und ihrem Spielzeug. Solange der sture Naturalismus herrschte, so schrieb er 1928 in einem Aufsatz über die Kulturgeschichte des Spielzeugs, sehr schöner Aufsatz, also solange der sture Naturalismus herrschte, war keine Aussicht, das wahre Gesicht des spielenden Kindes zur Geltung zu bringen. Heute darf man vielleicht schon hoffen, den gründlichen Irrtum zu überwinden, der da vermeint, der Vorstellungsgehalt seines Spielzeugs bestimme das Spiel des Kindes, da es in Wahrheit sich genau umgekehrt verhält. Das Kind will etwas ziehen und wird Pferd. Es will mit Sand spielen und wird Bäcker. Es will sich verstecken und wird Räuber und Gendarm. Von solchen Einsichten ausgehend hat Walter Benjamin eine ganze Lehre vom Ähnlichen formuliert, die uns eine Methode an die Hand gibt, um die Zeichen und Bilder wieder wahrzunehmen, die uns in den Dingen um uns her begegnen. Die Natur erzeugt Ähnlichkeiten, man braucht nur an die Mimikrie zu denken, schrieb Benjamin. Die allerhöchste Fähigkeit im Produzieren von Ähnlichkeiten aber hat der Mensch. Und das Spiel, so fährt er fort, sei darin seine des Menschen Schule. Aber was hat der Mensch denn nun eigentlich davon? Zumal doch die modernen Wissenschaften gar nichts von Analogien und derartigen alten Methoden der Erkenntnis wissen wollen. Die Antwort führt uns auf jene Fähigkeit zurück, die Begegnungen unseres Alltags, die gewöhnlichen Gegenstände unserer Hantierungen, die Dinge um uns her in ihren reichen Bedeutungsdimensionen neu zu erschließen. Ähnlichkeiten wahrnehmen heißt, in der Physiognomie der Weltdinge Zugehörigkeiten zu entdecken, die wir verloren haben, und auf sie in ihrer Sprache zu antworten. So wie das Kind auf die Windmühle antwortet, wenn es Windmühle spielt, und auf die Eisenbahn, wenn es die Lokomotive nachahmt und so weiter. Wie ein solches Hin- und Herspiegeln von Ähnlichkeiten eine ganze Straße entfalten kann, möchte ich zu unserem Vergnügen und zur Belehrung am Beispiel einer Miniatur aus der Berliner Chronik illuminieren. Wie es für die Kinder Märchen gibt, in denen eine Hexe oder auch eine Fee, die ist uns schon mal begegnet, die Fee, sie wird uns in verwandelter Gestalt nochmal begegnen. Also wie es für Kinder Märchen gibt, in denen eine Hexe oder auch eine Fee einen ganzen Wald beherrscht, so kannte ich als Kind eine Straße, die eine Frau unter sich hatte und die sie ausfüllte, obwohl sie in ihrem Erker thronte, eine Minute entfernt von dem Haus, in dem ich geboren worden war. Tante Lehmann. Sie war die Statthalterin der Steglitzer Straße. Zu ihrem Zimmer stiegen die Stufen hart hinter der Flurtür steil empor. Es war dunkel auf ihnen, bis die Tür zum Zimmer sich auftat und die gebrechliche Stimme gläsern den guten Tag bot und Weisung gab, den gläsernen Rhombus uns auf den Tisch zu stellen, der das Bergwerk umschloss, in dem kleine Männer Karren führten, mit der Spitzhacke schufteten, mit Laternen in Stollen leuchteten, in die Förderkörbe aufwärts und abwärts stets in Bewegung waren. Dieser Tante und ihres Bergwerks wegen konnte die Steglitzer Straße nun nie mehr für mich nach Steglitz heißen. Ein Steglitz in seinem Käfig hatte mehr Ähnlichkeit mit dieser Straße, in welcher die Tante in ihrem Erker hauste, als der Berliner Vorort, der mir nichts sagte. Und gleich anschließend, diesmal die Ähnlichkeiten in der nächsten Umgebung der Wohnung betreffend, ein viel zitierter Text, ohne den mein Porträt heute Abend unvollständig bliebe. Manche von Ihnen werden ihn aus ganz anderer Gegend kennen. Und auch er steht in der Einbahnstraße. Überschrieben ist er mit hochherrschaftlich möbliert, 10-Zimmer-Wohnung. Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es die einzig zulängliche Darstellung und Analyse zugleich in einer gewissen Art von Kriminalromanen, in deren dynamischem Zentrum der Schrecken der Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel ist zugleich der Lageplan der tödlichen Fallen und die Zimmerflucht beschreibt dem Opfer die Fluchtbahn vor. Das bürgerliche Interieur der 60er bis 90er Jahre mit seinen riesigen, von Schnitzereien überquollenen Buffets, den sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, dem Erker, den die Balustrade verschanzt und den langen Korridoren mit der singenden Gasflamme, wird adäquat allein die Leiche zur Heimat. Auf diesem Sofa kann die Tante nur ermordet werden. Die seelenlose Üppigkeit des Mobiliars wird wahrhafter Komfort erst vor dem Leichnam. Viel interessanter als der landschaftliche Orient in den Kriminalromanen ist jener üppige Orient in ihrem Interieur, der Perserteppich und die Ottomane, die Ampel und der edle kaukasische Dolch. Hinter den schweren, gerafften Kelims feiert der Hausherr seine Orgien mit den Wertpapieren, kann sich als morgenländischer Kaufherr und fauler Pascha im Kanat des faulen Zaubers fühlen. Bis jener Dolch im silbernen Gehänge überm Divan eines schönen Nachmittages seiner Siesta und ihm selber ein Ende macht. Nun, von der Figur, die meinem Walter Benjamin-Porträt den Titel gegeben hat und von dem Sie jetzt ein berühmtes, und von dem Sie jetzt ein Abbild hoffentlich sehen. Ja, prima. Wunderbar. Ja, also dieses Bild, von dem Sie hier also ein Abbild, eine Kopie vor Augen haben, von dem war bisher noch nicht oder genauer nur am Rande und noch dazu in märchenhafter Verkleidung die Rede. Ich meine die Fee, die sich einmal in Tante Lehmann verwandelt, ein andermal, wenn Sie sich noch an die schöne Momentaufnahme aus einem Wintermorgen erinnern, die ich anfangs zitierte, als die wunscherfüllende Fee uns begegnete. Sie stammt ohne Zweifel aus derselben Sphäre wie jenes geflügelte Wesen, dem Walter Benjamin in der Berliner Kindheit einen eigenen Auftritt gewährt, in Gestalt des Weihnachtsengels an diesem Ort dann. Dessen Familienähnlichkeit, also der Familienähnlichkeit des Weihnachtsengels mit dem Engel der Geschichte, mag weitläufig sein und ist doch nicht zu übersehen. Zuletzt stammen beide, was man freilich den Rauschgold-Engeln unserer Dekorationen, Weihnachtsdekorationen kaum noch ansehen möchte, also beide stammen aus den übereinander aufgetürmten Himmelsräumen der jüdischen Mystik, der alten Apokalyptik und ihrer Angelologie. Benjamin hat sie als apokalyptische Boten in die menschliche Geschichte wieder heruntergeholt. Über Geschichte und Gegenwart, das will ich wenigstens andeuten, hat sich Walter Benjamin Gedanken gemacht, seit er sich als kritisch-philosophischer Autor zu etablieren begann, also seit seiner Doktorarbeit über die romantische Kunstkritik. Schon darin ging es ihm um historische Begründungen seiner Ideen. Auf der einen Seite installiert er die Geschichte als Wissenschaft vom Ursprung und auf der anderen Seite aber als den immer zum Scheitern verurteilten Versuch, aus den Bruchstücken, Exzessen und Verfallsspuren, aus denen Geschichte besteht, dennoch so etwas wie ein Gesamtbild zu entwickeln. Am Ende seines Lebens hat Benjamin, obwohl inzwischen ein Mitstreiter der sozialistischen Linken, dieses pessimistische Geschichtsbild wieder aufgegriffen. In 18 geschichtsphilosophischen Thesen, die erst nach seinem Tode publiziert werden konnten und die erregte Kontroversen um seine geistige Erbschaft provozierten, hat Benjamin diese widerspruchsvolle Geschichtsansicht zusammengebracht. Oder versucht zusammenzubringen. Das ging nicht ohne Gewaltsamkeit und natürlich auch nicht ohne Widersprüche. Die Perspektiven wechseln darin. Einen einheitlichen Blick vermag man ebenso wenig auszumachen wie die Entscheidung für eine Ansicht. Und so kommt es, dass historischer Materialismus, überhistorische idealistische Betrachtung, jüdische Theologie, Messianismus und so weiter aufeinandertreffen. Und die letztere, eben die jüdische Theologie, der Messianismus, findet ihre faszinierende Gestalt in diesem Engel der Geschichte, wie sie die 9. These auf den Spuren Paul Klees zeichnet. Denn dieses Bild stammt von Paul Klee. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er, der Engel, möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, das ist dieser Sturm. Die Zeichnung Paul Klees, die er in dieser These zitiert und die wir hier vor uns sehen, hatte Benjamin im Frühjahr 1921 in München gekauft. Der französische Schriftstellerkollege Georges Bataille hat es gerettet, als Benjamin im Juni 1940 auf der Flucht vor den Nazi-Schergen und kurz vor seinem Tode es mit seinen Manuskripten in Paris zurücklassen musste. Von Bataille gelangte es zu Adorno, der es dann an Gershom Scholem weitergab, denn ihm hatte Benjamin das Bild schon 1932 in jenem Testament, von dem ich gesprochen habe, schon vermacht. Heute hängt es in der Jerusalemer Universität. Für Benjamin war es fast so etwas wie ein heiliges Totembild. Es hatte schon die Patenschaft über eine Zeitschrift übernehmen sollen, die er 1921-22 plante und die eben Angelus Novus betitelt war. Das erste Heft ist ziemlich weit gediehen, schließlich waren es aber leider Finanzierungsprobleme, die das Projekt verhinderten. Dessen Ankündigung bettet Klees Bild nun in theologische Grundierung, die für uns interessant ist. Die Zeitschrift, schreibt nämlich Benjamin, sei wahrer Aktualität verpflichtet, auch wenn der Preis dafür möglicherweise in einem schnellen Verfliegen dieser Produkte bestehe, ephemer, also vorübergehend, wie der Augenblick selber. Werden doch, so fährt Benjamin fort, werden doch sogar nach einer talmudischen Legende die Engel, neue, jeden Augenblick in unendlichen Scharen geschaffen, um, nachdem sie vor Gott ihren Hymnus gesungen, aufzuhören und in nichts zu vergehen. Dass der Zeitschrift solche Aktualität zufalle, die allein wahr ist, das möge ihr Name bedeuten. Kein Zweifel, ein Totembild und dazu ein Totembild in existenziellem Sinne. Aus dem Jahr 1933 datiert nämlich ein ganz merkwürdiger, ein dunkler, ein mystisch aufgeladener Text Benjamins, der den Titel Agesilaus Santander trägt, in den wir uns nun heute Abend gewiss nicht verlieren wollen, sonst würden wir noch 3 Stunden und noch länger hier sitzen, der aber in einem Abschnitt die existenzielle Dimension des Engels deutlich bekennt. Im Zimmer, das ich in Berlin bewohnte, hat jener, ehe er aus meinem Namen gerüstet und geschient ans Licht trat, sein Bild an der Wand befestigt, neuer Engel. Die Kabbala erzählt, dass Gott in jedem Nu, in jedem Augenblick, eine Unzahl neuer Engel schafft, die jeder nur bestimmt sind, ehe sie ins Nichts zergehen, einen Augenblick das Lob von Gott vor seinem Thron zu singen. Als solchen Engel gab der Neue sich aus, ehe er sich nennen wollte. Nur fürchte ich, dass ich ihn ungebührlich lange seiner Hymne entzogen habe. Im Übrigen hat er mir das entgolten, indem er nämlich sich den Umstand zunutze machte, dass ich unterm Saturn zur Welt kam, dem Planeten der Melancholie. Indem er sich diesen Umstand benutzte, schickte er seine weibliche Gestalt der Männlichen im Bilde auf dem längst verhängnisvollen Umweg nach, obschon doch beide einmal, nur kannten sie einander nicht, aufs Innigste benachbart gewesen waren. Diese Sätze lesen sich fast wie eine Traumsequenz und spielen doch virtuos und ganz tiefsinnig mit Vorstellungen der jüdischen Tradition. Scholem, Benjamins Freund und späterer Kenner und Geschichtsschreiber der jüdischen Mystik, hat Text und Bild des neuen Engels, den die Überschrift dieses Prosastücks bei seinem Namen nämlich Agesilaus Santander nennt, genau und weitausgreifend zugleich untersucht in einem großen Aufsatz, weiß ich, fast 100 Seiten. Er hat festgehalten, dass der spartanische König Agesilaus mit der nordspanischen Stadt Santander verkuppelt wird. Beide zusammen aber ein Anagramm bilden, und zwar das Anagramm von Angelus Satanas, mit dem Paulus im 2. Korintherbrief den abgefallenen Engel Luzifer beruft. Scholem hat weiter ausgeführt, dass nach jüdischem Glauben jeder Mensch von einem persönlichen Engel begleitet wird, der, wörtlich, sein geheimes Selbst ist. Dass nach der Vollendung des 13. Lebensjahres, dem Erreichen der Mannbarkeit, die männlichen Kinder in der Synagoge zum ersten Mal unter diesem geheimen Namen, den sie vorher nicht kennen, aufgerufen werden, den sie bei der Beschneidung zwar erhalten haben, aber eben nicht kennen, und dass der Engel hier selber mit seinen Klauen und messerscharfen Schwingen satanische Attribute zeigt, also ganz unengelhaft dargestellt wird in Klees Bild. Das ist also Benjamins geheimer Name, Angelus Satanas. Das sind nur einige sehr einleuchtende Aspekte der gelegentlich etwas spekulativ sich verwirrenden oder verirrenden Interpretation Scholems. Uns mögen sie genügen, um zu erkennen, wie in diesem Bilde des Angelus Novus durchaus widersprüchliche Zeichen reden und wie darin Lebensrückblick, existenzielle Offenbarung, Bekenntnis der dunklen Seite in seinem Benjamins Selbstverständnis und sein Geschichtsbild sich verschränken. Denn auch das Geschichtsbild mischt ja Licht und Schatten auf krasse Weise. Ich hatte es in dem Zitat gebracht. Die Geschichte erscheint vor dem Blick des Engels als riesiger Trümmerhaufen. Das Paradies ist ihm auf ewig verloren, denn der Sturm, der von dort her wütet, treibt ihn unaufhaltsam fort einer unbekannten Zukunft zu, sodass er, der Engel, nicht in das schreckliche apokalyptische Geschehen eingreifen kann, wie er eigentlich wohl möchte. Trotz seiner paradiesischen Herkunft und Abkunft scheitert der Engel wie die Geschichte, auf den er blickt, und es ist ein Blick voller Angst und Grauen. Ja, es ist ein Blick voller Angst und Grauen, in den uns da Klee hineinsehen lässt. Scheint es nicht so, als bleibe uns angesichts dieses Engels denn überhaupt noch Hoffnung, eben keine Hoffnung? Vor dieser Frage weicht Benjamin nicht aus und er findet eine Antwort im Geist der sozialistischen Linken, der er sich, ich sagte es, seit Mitte der 20er Jahre zunächst zögernd, dann entschlossen zugewandt hatte. Er findet sie in der Aktion, der, so schreibt er in der 15. geschichtsphilosophischen These, in der Aktion der revolutionären Klassen, die das katastrophische, heillose Kontinuum der Geschichte aufsprengen sollen. Die letzten Sätze der Schrift verbinden diese Hoffnung mit der Tradition der jüdischen Messias-Erwartung, ganz unmarxistisch. Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Tora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses, das Eingedenken, entzauberte ihnen die Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zu einer leeren Zeit, denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias eintreten konnte. Meine Damen und Herren, nun bin ich beinahe am Ende der Geschichten, die ich Ihnen aus dem Leben und aus dem Denken Walter Benjamins erzählen und ein wenig interpretieren, deuten wollte, ohne das so weit zu treiben, dass Ihr Reiz, Ihr Zauber Ihnen verloren geht. Am Ende auch insofern, als nur noch vom Ende zu berichten ist. Einmal mit dürren Zahlen und dann noch einmal mit Benjamins Worten selber. Bei dem Versuch am 26. September 1942 die Grenze nach Spanien in Portbou zu passieren, wurde die kleine Gruppe von Flüchtlingen, bei der sich Benjamin befand, von Zöllnern aufgehalten. Ermattet von der beschwerlichen Wanderung, mutlos und verzweifelt, nahm sich Walter Benjamin in der Nacht das Leben. Die übrig gebliebenen durften ihren Marsch am nächsten Tag fortsetzen und wurden gerettet. Der letzte Text der Berliner Kindheit ist einem grotesken und zugleich tief traurigen deutschen Volkslied gewidmet. Wir wollen ihn als Epitaph auf diesen, auch im Scheitern so großen deutschen Juden, den Schriftsteller und Philosophen Walter Benjamin, lesen. Das bucklichte Männlein. Solange ich klein war, sah ich beim Spazierengehen gerne durch die waagerechten Gatter, die erlaubten, vor einem Schaufenster auch dann sich aufzustellen, wenn gerade unter diesem Schaufenster ein Schacht sich auftat. Er diente dazu, die Kellerluken in der Tiefe mit etwas Licht und Lüftung zu versorgen. Die Luken gingen kaum ins Freie, sondern eher ins Unterirdische hinunter. Daher die Neugier, mit der ich durch die Stäbe jedes Gitters, auf dem ich gerade Fuß fasste, heruntersah, um aus dem Souterrain den Anblick eines Kanarienvogels, einer Lampe oder eines Bewohners davonzutragen. Wenn ich dem bei Tage vergebens nachgetrachtet hatte, drehte die nächste Nacht den Spieß zuweilen um und im Traume zielten Blicke, die mich dingfest machten, aus solchen Kellerlöchern heraus. Gnomen mit spitzen Mützen warfen sie. Kaum hatten sie mich bis ins Mark erschreckt, so waren sie schon wieder fort. Ich wusste darum gut, woran ich war, als ich eines Tages im deutschen Kinderbuch den Versen begegnete. Will ich in mein Keller gehen, will mein Weinlein zapfen, steht ein bucklicht Männlein da, tut mir einen Krug wegschnappen. Ich kannte diese Sippe, die auf Schaden und Schabernack versessen war, und dass sie sich im Keller zu Hause fühlte, war selbstverständlich. Lumpengesindel war es. Die Nachtgesellen, die sich auf dem Nussberge an den Hähnchen und das Hühnchen heranmachen, die Nähnadel und die Stecknadel, die da rufen, es würde gleich stichdunkel werden, waren vom gleichen Schlage. Sie wussten wahrscheinlich mehr von dem Buckligen. Mir selbst kam er nicht näher. Erst heute weiß ich, wie er geheißen hat. Meine Mutter verriet mir das. Ungeschick lässt grüßen, sagte sie, wenn ich etwas zerbrochen hatte oder hingefallen war. Und nun verstehe ich, wovon sie sprach. Sie sprach vom bucklichten Männlein, welches mich angesehen hatte. Denn wen dieses Männlein ansieht, der gibt nicht Acht. Er steht verstört vor einem Scherbenhaufen. Will ich in mein Küchel gehen, will mein Süpplein kochen, steht ein bucklicht Männlein da, hat mein Töpflein brochen. Wo es erschien, da hatte ich das Nachsehen. Ein Nachsehen, dem die Dinge sich entzogen, bis aus dem Garten übers Jahr ein Gärtlein, ein Kämmerlein aus meiner Kammer und ein Bänklein aus der Bank geworden war. Sie schrumpften und es war, als wüchse ihnen ein Buckel, der sie dem Männlein zu eigen machte. Das Männlein kam mir überall zuvor. Zuvorkommen stellte sich's in den Weg. Doch sonst tat er mir nichts, der graue Vogt, als von jedwedem Ding, an das ich kam, den Halbpart des Vergessens einzutreiben. Will ich in mein Stüblein gehen, will mein Müslein essen, steht ein bucklicht Männlein da, hab's schon halber gessen. Essen. So stand das Männlein oft. Allein, ich habe es nie gesehen. Es sah nur immer mich. Es sah mich im Versteck und vor dem Zwinger des Fischotters, am Wintermorgen und vor dem Telefon, im Küchenflur, am Brauhausberge mit den Faltern und auf meiner Eisbahn bei Blechmusik. Es hat längst abgedankt. Doch seine Stimme, die wie das Summen des Gasstroms ist, wispert mir über die Jahrhundertschwelle die Worte nach: Liebes Kindlein, ach ich bet fürs Bucklichtmännlein mit. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Uehding, für Ihren Einblick in das Denken und Wirken und Schreiben von Walter Benjamin. Angesichts des Trümmerhaufens, den die Zeit so einbietet, sieht man nichts mehr Ganzes. Da muss man sich den Details zuwenden. Es ist übrigens was, was mir während Ihres Vortrags durch den Sinn ging. Das scheint ein Zeichen dieser Zeit, sagen wir mal der Jahrhundertwende-Autoren gewesen zu sein, dass sie genau das gemacht haben. Und zwar an ganz unterschiedlichen Stellen kann man das, glaube ich, finden. Sich nicht mehr dem großen Ganzen zuwenden zu wollen, sondern den Details. Natürlich auf einer anderen Ebene, aber eine schöne Stelle bei Doyle finden wir die Stelle, Watson sagt zu Holmes, Sie haben einen erstaunlichen Sinn für Details, Holmes. Und Holmes antwortet, ich bin mir ihrer Bedeutung bewusst. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Methode, die Walter Benjamin anwendet, dass er, wenn denn überhaupt noch was Bedeutungsvolles zu finden wäre, es in den Details sucht.
Ja, genau. Ich habe den Text mit der Oma, die da als Leiche auf der Ottomane liegt, oder vielmehr der Kaufherr dann später eben auch, habe ich etwas gekürzt und da kommt er dann auch mittendrin genau auf diese Tradition, nämlich auf Dupin und Edgar Allan Poe, auf diese Kriminalgeschichten zu sprechen, die eben auch eben genau dieses Detail sind. Und der Kriminalroman entsteht eben in der Zeit, in der das Detail wichtig wird.
Nun gut. Wollen Sie einsteigen in die Detailsuche nach dem Vortrag? Da müssen Sie noch ein bisschen durchschnaufen und das verdauen. Dann plaudern wir noch ein bisschen weiter.
Ja. Meine Stimme hat ja mitgemacht, ohne Trinken.
Ja, Sie kennen kleines Detail eines Zeitgenossen von Benjamins. Bei Tucholsky findet sich eine ganz schöne Stelle in einem Text, Ratschläge an einen schlechten Redner. Trinke deinem Publikum etwas vor, man sieht es gern. Seitdem schaffe ich das auch nie, bei einem Vortrag irgendwas zu trinken, aber manchmal geht es nicht anders.
Manchmal geht es nicht, aber es ging ja anders.
Ja, Sie haben es geschafft. Ja, die Detailsuche, übrigens auch in der Kunst, die Zeitgenossen Benjamins, ne, die Leute um Abi Warburg. Ja. Sie haben die Melancholie von Benjamin angesprochen. Die große Studie zur Melancholie waren Schüler von Warburg, Raymond Klibanski, Erich Panofsky und Fritz Sachse, Saturn und Melancholie.
Ja.
Oder
diese Archive, die Warburg angelegt hat, Bildarchive, denen also auch von der Antike bis zur Gegenwart eben auch die Details aneinander passen, die ähnlich waren. Das auch die Ähnlichkeit spielt eine große Rolle.
Da. Also diese Studie Saturn und Melancholie, das sind rund 900 Seiten und im Grunde ist es die Untersuchung im Kern eines einzigen Bildes von Dürer. Und zwar bis ins letzte Detail. Also wenn Sie das mal lesen, dann es ist absolut spannend, weil sich dann aus einem einzigen Bild der ganze Zeit. Kosmos der Kulturgeschichte des Abendlandes skizzieren lässt. Ja. Und an sowas kann man sehen, dass diese Methode halt wesentlich weiter reicht als über diese einzelne Textstelle hinaus. Es ist etwas, aus dem Sinnhaftigkeit, wenn überhaupt, dann noch entstehen kann, in einer Zeit, die sich von allen Zusammenhängen letztendlich gelöst hat und die Welt später dann komplett in Trümmern legt. Im Ersten Weltkrieg ja schon in Ansätzen, aber im Zweiten dann erst recht.
Ja, und das ist auch die Zeit, in der Lichtenberg wiederentdeckt wird. Hm. Er war ja hinter der Klassik weit zurück, man kannte ihn ja gar nicht. Hm. Aber es ist genau die Zeit Lichtenberg, Bloch schreibt über Lichtenbergs herab und herauf und herunter oder so. Alle, die, Benjamin auch, alle fingen an, Lichtenberg zu lesen, nicht die Aphorismen Lichtenbergs zu lesen und genau eben aus diesen Fragmenten das herauszuholen, was für sie wichtig war in Weltsicht. Es war eben keine Weltsicht als Ganzsicht, sondern als ein lauter kleine zersplitterte Fragmente, die allenfalls durch Ähnlichkeit miteinander was zu tun hatten. Ja.
Tja, fragt sich, mit welchen Fragmenten wir jonglieren und uns erzählen könnten.
Tja. Ja, was können wir von Benjamin lernen, dass wir es tun sollten und dass wir davon auch etwas hätten, weil unser Alltag sich verändern würde. Meistens ist immer so groß, weil immer das Leben verändert sich. Aber der Alltag verändert sich. Das, was seinen größten Teil des Lebens ja eben ausmacht, das verändert sich, wenn man plötzlich die Wirklichkeit physiognomisch sieht, so wie wir unsere Gesichter physiognomisch sehen und uns was dabei denken, wenn wir ein Gesicht sehen. So eben die Natur ansehen, so eine Stadt, eine Straße, auch einzelne Dinge, das, was man sammelt, so von einem Spaziergang und in die Tasche steckt, die Steine oder am Meer, wenn man Muscheln, nicht, und solche Dinge. Ja, das ist dann eben das, was tatsächlich so einen Widerschein auf das wirft, was uns so tagtäglich begegnet und was wir achtlos einfach nehmen lassen, was uns eher auf den Wecker geht, dass wir was daraus machen. Denn das ist, wir müssen was daraus machen. Also ich meine, die Dinge selber können wir von ihnen nicht erwarten.
Hm. Es ist ganz bezeichnend, dass genau in der Zeit in verschiedenen Künsten und Wissenschaften im Grunde eine ähnliche Technik aufkommt. Ja? Mhm. Keine Überraschung, dass in der Zeit die Phänomenologie in der Philosophie eine große Rolle spielt. Keine Überraschung, dass in der Zeit sowas wie der Stadtroman entsteht, in den Dublin, beispielsweise Berlin, in aller Detailliertheit zeigt.
Oder und Dos Passos.
John Dos Passos und so weiter. Also wenn man sich das deutlich macht und bewusst macht, dann kommen aus den Details witzigerweise wieder die Zusammenhänge hervor.
Ja. Aber eben nicht so plakativ oder so etwas. Nicht? Ja. Es ist ja derjenige, der in der Stadt dann geht, der in der Stadt sein Wesen oder sein Unwesen auch bei Berlin-Alexanderplatz eben treibt, der bringt die Zusammenhänge dann. Nicht? Das, was so auseinanderzufallen droht, das bringt er durch sein Tun. Oder die Gestalt des Flaneurs, die ja auch in dieser Zeit, Benjamin war selber einer und der Flaneur war für ihn ein Ideal für das Gehen und für das Wahrnehmen von Umgebung. Und er war nicht der Einzige. Franz Hessel, mit dem er befreundet war, mit dem er zusammen auch Proust ist ja auch die Methode, eben das Einzelne, nicht? Mit dem er befreundet war und mit dem er Proust übersetzt hat, der hat ein Buch geschrieben, Spazieren in Berlin. Ein großartiges Buch. Wer von Ihnen was mit Berlin anzufangen weiß, das heißt vielleicht manchmal da ist und die Stadt vielleicht liebt oder sie jedenfalls schätzt, der sollte dieses Buch sich unbedingt kaufen. Franz Hessel, Spazieren in Berlin. Damit könnt ihr heute noch durch Berlin gehen und auf Entdeckungen stoßen, die Hessel damals gemacht hat. Auch übrigens einer, der ein Opfer der Nazis geworden ist, der auch nach Paris emigriert ist und dann an den Folgen der Internierung in einem der Lager, die die Franzosen für linke deutsche Schriftsteller gemacht haben, in denen einige umgekommen sind. Und mit den Rechten haben die Hälfte Frankreichs paktiert, aber die Linken wurden in Lager gesteckt. Nun, und Hessel war ein solcher, er war übrigens ein großer Erzähler. Ich habe ihn an einer Stelle zitiert, habe vergessen zu sagen, dass es von ihm ist. Kramladen des Glücks. Das ist ein Titel eines Romans von ihm, dem auch ein Roman der Kindheit ist. Auch die Kindheit, die Wiederentdeckung der Kindheit, fängt eben auch in dieser Zeit an, weil das Kind eben genau das tut. Es guckt auf das Einzelne und sieht nicht, wenn es eben die Kastanie hat, sieht es eben nicht schon gleich den Kastanienbaum, ob der gesund ist oder nicht gesund ist oder was, irgendwas. Und da ist die Kastanie Münze, da ist die Kugel, da ist alles möglich. Ja.
Sie erwähnten die Kurzsichtigkeit von Benjamin. Mhm. Klar, der Kurzsichtige ist aufs Detail fixiert, genau. Zumindest dann, wenn er die Brille nicht aufhält, geht das nur mit Details, aber das ist seine Weitsicht. Nun gut.
Ja.
Ich nehme an, Sie werden sich den Abend nun mit Details beschäftigen.
Ja.
Welche auch immer das sind, vielleicht auch nur die im Glas, aber die inspirieren auch. Ich danke Gerd Uehling für die Inspiration, die er uns mitgegeben hat, Ihnen fürs Kommen. Nächste Woche haben wir Herrn Fodosek da von der Hochschule der Medien. Der wird uns über die Mythen etwas erzählen, die wir in den Bibliotheken finden. Vielleicht sind Sie da auch wieder dabei. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herrn Uehling, für den Vortrag. Schönen Abend.
Ja.